Wir wollen Ihre Frühlingsglücksgefühle gleich noch akustisch steigern. Wie Ihnen das auch selbst mit stimmungsvoller, kurzer Literatur gelingen kann, das wird uns gleich Radioaktiv-Kulturexperte Jürgen Schormann sagen. Er hat nämlich für heute 4 besonders schöne Texte und Gedichte zu Pfingsten ausgewählt. Und ich hoffe, Sie haben es sich vielleicht gemütlich gemacht. Das ist da auch die Gelegenheit, vielleicht mal ein Buch in die Hand zu nehmen. Und für gute Literatur bei Radioaktiv ist ein Mann zuständig, der hier immer wieder Sondersendungen macht. Er ist Rezitator, er ist Moderator, er ist Kulturexperte. Und ich freue mich, dass er heute am Pfingstsonntag zu uns gekommen ist. Jürgen Schormann, willkommen.
Herzlichen Dank, lieber Jan.
Wie verbringst du jetzt dieses doch lange Pfingstwochenende? Hast du dir was Schönes vorgenommen?
Ja, vorgenommen habe ich mir einen schönen Pfingstspaziergang, parallel zu Goethes Osterspaziergang. Ich mache das Pfingsten. Und ich bin eingeladen von meiner früheren Nachbarin zum Klönen, zum Kaffee trinken, mit einem kleinen Abendessen. Naja, die Zeit wird nicht lang.
Das klingt gut. Aber vor allem greifst du ja auch immer wieder mal zum Buch. Und du hast uns heute ein paar Inspirationen mitgebracht, denn wir haben immer noch Frühling. Es ist vielleicht für viele die schönste Zeit des Jahres. Und das schlägt sich ja auch in der Literatur nieder.
Ja, unbedingt. Also ich habe mal ein bisschen geblättert. Gedichte, die in dieser Jahreszeit spielen, habe ich ausgewählt. Die werde ich jetzt gleich präsentieren. Und los geht es natürlich da mit einem Klassiker. Goethe, Reineke Fuchs, das ist ja ein Vers-Epos, etwas länger, vielleicht sogar mal eine Empfehlung. Ich gebe eine ganz kurze Kostprobe, nur den Anfang. Ja, und dann geht's weiter mit dem einen oder anderen.
Sag uns noch ein paar Worte zu Reineke Fuchs, das ist ja eine ganz besondere Form auch der Literaturgattung.
Genau, also ich lese nur den Anfang, alles andere ist dann natürlich auf einer etwas anderen Ebene, da beginnt dann die Handlung. Sie spielt, wie das in einer Fabel üblich ist, zwischen Tieren, es kommen also die unterschiedlichsten Tiere mit unterschiedlichsten Charakteren zu Wort, die kommen alle und beklagen sich irgendwie beim Chef sozusagen über den Fuchs Reineke, daher das Ganze Reineke Fuchs.
Aber wo ist das Problem genau?
Das Problem ist da, dass der Reineke Fuchs all diesen Leuten, also dem Dachs und den anderen Tieren des Waldes, dem Bären und so weiter, übel mitgespielt hat. Und er wird angeklagt. Dann kommt so eine Art Gerichtsverhandlung. Und das ist also im Grunde genommen, wie immer bei einer Fabel, eine ins Tierische versetzte, auch im Menschlichen absolut mögliche Geschichte. Sehr amüsant zu lesen, kann man empfehlen. Ich meine, es spielt ja auch im Grunde genommen, wie der Anfang gleich zeigen wird, zu dieser pfingstlichen Jahreszeit.
Und jetzt viel Spaß. Jürgen Schormann liest Johann Wolfgang von Goethe, Reineke Fuchs.
Pfingsten, das liebliche Fest, war gekommen. Es grünten und blühten Feld und Wald, auf Hügeln und Höhen, in Büschen und Hecken, übten ein fröhliches Lied die neu ermunterten Vögel. Jede Wiese sproßte von Blumen in duftenden Gründen, festlich und heiter glänzte der Himmel und farbig die Erde. Nobel, der König, versammelt den Hof, und seine Vasallen eilen gerufen herbei mit großem Gepränge. Da kommen viele stolze Gesellen von allen Seiten und Enden, Lütke der Kranich und Markart der Heer und alle die Besten. Denn der König gedenkt, mit allen seinen Baronen Hof zu halten, in Feier und Pracht. Er lässt sie berufen, alle miteinander, so gut die Großen wie die Kleinen. Niemand sollte fehlen. Und doch fehlt der eine, Reineke Fuchs, der Schelm, der viel begangenen Frevels halber des Hofs sich enthielt, so scheut das böse Gewissen Licht und Tag. Es scheute der Fuchs die versammelten Herren. Alle hatten zu klagen, er hatte sie alle beleidigt.
Oh, das klingt aber gut, du, da möchte man ja noch mehr hören. Würdest du sagen, das kann man durchaus mal zur Hand nehmen wieder, Reineke Fuchs? Man findet es ja auch, wie so viele dieser gemeinfreien Texte, auch online. Also wenn das Buch gerade nicht zu Hause hat, im Bücherschrank, der kann auch im Internet mal schauen.
Ja, also es geht jetzt dann weiter. Der König hat den Hof versammelt und seine Vasallen kommen. Und dann kommen alle, die zu klagen haben. Sehr lustige Namen hat Goethe den handelnden Personen gegeben. Also der Kranich heißt zum Beispiel Lütke und der Herr Markart, und es kommen also alle möglichen und beklagen sich über den ekelhaften Fuchs Reineke.
Und wenn man das gelesen hat, dann ist man einerseits gut unterhalten, ist man danach auch ein Stückchen klüger vielleicht, weil man doch wieder was menschlich, allzu Menschliches da gesehen hat, ja, in den Tieren.
Das ist mit Sicherheit so. Also die Fabeln haben ja alle eine auf den Menschen bezogene Moral. Die wird mal deutlicher, mal weniger deutlich. Also diese Geschichte hier könnte natürlich genauso gut in einer Situation spielen, wo also Leute zu ihrem Chef kommen, ja, und sich also über einen Mobbing arbeitenden Typen beschweren. Also es lässt sich übertragen.
Und würdest du sagen, du hast es gerade gesagt, von wann stammt das Werk?
1794.
Kann man das durchaus heute noch mit Gewinn lesen?
Auf jeden Fall. Man muss natürlich diesen Rhythmus dann irgendwie reinkriegen, aber man muss das auch gar nicht als Hexameter sprechen. Ich habe ja auch nicht besonders den Hexameter betont eben. Man muss ein bisschen sich einlesen, aber es macht Spaß, unbedingt.
Jürgen, du hast uns eben den Reinicke Fuchs gegeben, aber du hast noch ein bisschen mehr auf der Pfanne heute. Was wirst du uns jetzt lesen?
Ja, ich habe noch ein kleines nettes Gedicht von Joachim Ringelnatz mit dem etwas undurchsichtigen Titel Pfingstbestellung. Mal sehen, was er sagt. Ein Pfingstgedichtchen will heraus, ins Freie, ins Kühne. So treibt es mich aus meinem Haus ins Neue, ins Grüne. Wenn sich der Himmel grau bezieht, mich stört's nicht im Geringsten. Wer meine weiße Hose sieht, der merkt doch, es ist Pfingsten. Nun habe ich ein Gedicht gedrückt, wie Hühner Eier legen. Und gehe festlich und geschmückt, Pfingstochse meinetwegen, dem Honorar entgegen.
Wunderschön. Hast du selbst einen Bezug zu Pfingsten, zu dieser Zeit, entweder zu dem christlichen Pfingsten oder einfach auch zu dieser wunderschönen Frühlingszeit jetzt?
Ja, also ich muss gestehen, je älter ich werde, desto mehr komme ich auf die Idee, dass doch all diese christlichen Wurzeln, die in so einem Tag eben stecken, schon ihr Gutes haben. Also ich weiß gar nicht, ob das typisch ist. Also man ist skeptisch zunächst mal diesem und jenem, auch der Kirche gegenüber und so weiter. Und je älter man wird, desto häufiger merkt man, also ist doch irgendwie was dran. Und das heißt für mich Pfingsten jetzt im Grunde genommen, ich nehme als einen gewissen Neuanfang. Ich will das gar nicht so eng an der Bibel festmachen. Also einen gewissen Neuanfang, also kann man auch daran sehen, dass natürlich jetzt wir vom Frühling in den Sommer übergehen. Auch der Sommer so als die von vielen so empfundene schönste Jahreszeit beginnt eben für mich auch mit Pfingsten sozusagen, eröffnet die Tür zum Sommer. So sehe ich das. Vielleicht kann man das so formulieren.
Also dein ganz persönliches Pfingstwunder, und das kann man ja vielleicht auch diesen Optimismus, der da drin ist, ja, und auch diese Idee, der Heilige Geist ist da unter die Menschen gekommen und man strömt aus und verkündet es vielleicht sogar, diese positive Botschaft, die muss ja gar nicht religiös geprägt sein, sondern einfach nur, dass wir tatsächlich das Glück haben zu leben und ja uns vielleicht auch zu verstehen, verständigen.
Ja, ich meine, man kann jetzt, weil du gerade sagst, der Heilige Geist, also wenn etwas Heiliger Geist mal also in unsere maßgeblichen Politiker kommen würde heutzutage, also da wäre ich doch sehr zufrieden, muss ich ehrlich sagen.
Das Wort zum Sonntag heute von Jürgen Schormann. Du hast uns zwei natürlich weltberühmte Autoren eben gerade gelesen. Du hast noch einen mitgebracht, der nicht ganz so bekannt ist.
Ja, der heißt Richard Demel, der ist so ein bisschen vergessen. Und der Text heißt Zwischen Ostern und Pfingsten. Also es passt auch wunderbar. Und jeden Abend kannst du so aufatmen, du horchst ins Dorf hin, was die Glocken wollen. Du gehst ins Freie. Der Rauch der Hütten umarmt die Eichenkronen. Auf, Seele, auf. Heute aber weht noch heimlich ein Echohauch unter den knospenvollen Wipfeln nach. Ins Freie auf, so frei ins Freie, wie dort der Vater mit seinem Kindchen Ball spielt. Und über mir, lichtgrün im Blauen, spielt eine Birke mit einem strahlend blühenden Ahorn Braut. Richard Demel.
Man merkt ja an diesen schönen Beispielen eigentlich, mit denen lässt sich so diese Freude dieser Zeit jetzt noch steigern.
Ja.
Nutzt du das tatsächlich auch so in deinem Alltag? Also greifst du da tatsächlich jetzt auch öfter mal zum Gedicht, um vielleicht die Lust am Frühling und an dieser Jahreszeit noch zu steigern?
Ja, willst du unbedingt. Also abgesehen davon, dass ich natürlich jetzt hier für dich, aber dann natürlich auch für die literarische Gesellschaft und so weiter dauernd also auf der Suche bin nach neuen Texten, lese ich auch gerne Gedichte. Und zwar deshalb, wenn ich das vielleicht so etwas provisorisch formulieren soll, das ist ja im Grunde genommen in der Literatur, wenn man mal unterscheidet, also Lyrik, Epik und Drama, ist es ja die Form, wo versucht wird, auf einen ganz bestimmten kurzen Moment hin etwas zu sagen, was wirklich in dieser Präzision, sagen wir mal, sehr überzeugend wirkt und im Gegensatz zum Roman manchmal Dinge enthält, die also auch so Menschheitsfragen berühren, und mir, wenn das Gedicht gut ist, sozusagen ein kleines Licht aufsetzen für mich, dass ich sage, ach, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Das passiert am Ende eines langen Romans, den ich gelesen habe, vielleicht natürlich auch, aber hier ist es wesentlich punktuell und vielleicht auch wirksamer. Also Lyrik ist die am meisten unterschätzte literarische Gattung aus meiner Sicht. Wer liest heute schon noch Gedichte?
Die vielleicht die größtmögliche Wirkung entfalten kann auf den Leser, auf die Leserin.
Aber natürlich, sehe ich auch so. Ich könnte noch ein Beispiel geben von Friedrich Rückert. Beglückt ist, wer entflieht der Welt, zurück sich zieht in Waldeseinsamkeit. Dort hat er eine gute Zeit, wo er nicht hört noch sieht, was in der Welt geschieht. Die Bäume wachsen noch so frisch, so frei, so hoch. Und wenn ein Sturmwind schnaubt, so schütteln sie das Haupt. O Mensch, wie beugst du doch den Nacken und das Joch? Noch singt der Vogelchor so froh, so laut empor. Uns ist vor Fall und Fang nicht in der Freiheit bang. Wie ist der Mensch ein Tor, der all sein Glück verlor.